Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch für die Einladung. Und ja, ich komme gerne zum Chaos Computer Club. Und das ist ja jetzt auch das zweite Mal. Das erste Mal war es noch einigermaßen frisch. Ja, Ende 23, bin ja seit Juli 23 im Amt. Ja, Terminkalender tatsächlich. Nicht zuletzt, ich habe es Ihnen auch schon mitgebracht. Möglicherweise werde ich noch was dazu sagen. Das ist der Koalitionsvertrag ja, was der mit dem Datenschutz zu tun hat, da werde ich vielleicht am Schluss auch noch den einen oder anderen Ausblick wagen. Und tatsächlich ja, sorgt das durchaus für Bewegung. Ich sage es mal neutral. Was möchte ich heute machen mit Ihnen gemeinsam? Im Grunde ja, aus unserer Tätigkeit berichten. Was waren im letzten Jahr die herausragenden Verfahren? Worum geht es allgemein beim Datenschutz, bei der Informationsfreiheit? Auch da werde ich vielleicht datenpolitisch noch das ein oder andere Wort dazu verlieren. Ja, was treibt uns um in der Dienststelle? Ich habe es auch schon so zusammengefasst: Datenschutz, Informationsfreiheit, künstliche Intelligenz. Das ist das, was uns bewegt. Und ja, dann steigen wir mal ein. Vielleicht erstmal, weil auch das nicht immer ganz bekannt ist, was wir eigentlich tun. Natürlich tun wir viel, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, bekommt man vielleicht doch noch mal mehr Vorstellung, wofür wir Ansprechpartner sind, was wir täglich auf dem Schreibtisch haben. Wir sprechen im Ländle, wie wir so schön sagen, in the land, von 11,348 Millionen Einwohnern, also von Bürgerinnen und Bürgern, für die wir zunächst mal und für deren Grundrechtsschutz wir zunächst einmal zuständig sind. Wir sprechen von einer ganz großen Zahl von Vereinen, von also ehrenamtlich geführten Vereinen höchst unterschiedlicher Natur. Das kann ein Sportverein sein, ein kleiner Sportverein. Das kann ein großer Sportverein sein, vielleicht auch einer mit einem kommerziellen Hintergrund, wenn es um Fußball geht. Aber es ist also sehr, sehr unterschiedlich, auch die Vereinsstruktur. Und wenn Sie die Zahlen sehen, die sind vielleicht doch auch höher, als man sich das so im Allgemeinen denken würde. Man käme, glaube ich, auch nicht auf 460.000 Unternehmen, für die wir zuständig sind. Jetzt werden Sie sagen, das kann nicht sein. Also unmöglich können das 460.000 Unternehmen nur in Baden-Württemberg sein. Statistisch schon, weil das kann auch eine Ein-Mann-GmbH oder Ähnliches sein, ne? Also dann sind Sie statistisch auch ein Unternehmen. Das kann aber auch theoretisch ein DAX-Unternehmen sein. Also auch hier sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind auch zuständig für über 1000 Städte und Gemeinden, also für Kommunen, für den Datenschutz und auch die Informationsfreiheit. Wir sind zuständig für 4500 Schulen. Und bei Schulen kann man jetzt auch sagen, ja, wo ist denn da der Datenschutz? Der kann bei Prüfungen sein, der kann selbstverständlich auch bei Lernplattformen sein. Und bei Lernplattformen gibt es unterschiedliche Anbieter, es gibt auch kommerzielle Anbieter, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir werden wahrscheinlich heute noch drüber sprechen. Auch da stellen sich viele Fragen, auch nicht zuletzt mit mehr Technisierung im Kontext mit künstlicher Intelligenz, auch bei Lernwegen in Schulen, Hochschulen. Auch dafür sind wir zuständig. Wir sind für Landkreise zuständig und wir machen auch systemische Beratung bei Gesetzgebungsverfahren. Das wird noch gar nicht so lange statistisch erfasst. Wir haben das jetzt mal begonnen, auch statistisch auszuwerfen, weil das auch Beratungskapazität kostet und weil es sich auch sehr stark auswirkt. Wenn wir also bei einem Gesetz schon bevor es entsteht, also im Entwurfsstadium, sagen, da habt ihr was vergessen oder ihr müsst an der einen Stelle vielleicht nachsteuern, vielleicht sollte man auch technisch-organisatorische Maßnahmen an der einen oder anderen Stelle noch etwas ausbauen. Also da kann Beratung natürlich sehr viel bewirken, ne? Ob dann derjenige, der den Gesetzesentwurf macht, sich auch daran hält an unsere Vorschläge, ist nicht immer so. Aber ja, so ist das Geschäft. Das sehen wir an der Stelle sportlich. Ja, das heißt also, das sind erstmal die nackten Zahlen, wenn man so will. Weiter mit Zahlen, Daten, Fakten. Auch hier können Sie das mal so über die Jahre hinweg sehen. Also der Beginn, wenn wir vielleicht auch statistisch das an der Stelle so sagen können, der statistischen datenschutzrechtlichen Zeitrechnung mit dem unmittelbar anwendbar werden der Datenschutzgrundverordnung 2018. Natürlich gab es vorher Datenschutz auch schon 2017, aber also vor allem eben die DSGVO-Zeit wird hier ausgeworfen. Und jetzt gibt es aus unserem Tätigkeitsfeld unterschiedliche Punkte, die sich auch unterschiedlich entwickelt haben. Da sind zunächst mal die Beschwerden. Was ist eine Beschwerde? Sie möchten gerne Auskunft von einem Unternehmen, was das Unternehmen eigentlich so mit ihren Daten macht. Sie haben ein Recht dazu, Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung. Sie fragen das Unternehmen, wie sieht es aus? Welche Daten habt ihr denn von mir? Wo habt ihr meine Adresse her? Bei Gewinnspielen oder Ähnlichem, wo sie sagen, habe ich nie teilgenommen. Dann machen sie einen Auskunftsanspruch. Das Unternehmen sagt entweder gar nichts oder antwortet unzureichend, dann beschweren Sie sich bei uns. Das ist im vergangenen Jahr 2024 4034 Mal passiert. Kontrollen. Kontrollen, das können Vor-Ort-Kontrollen sein. Das heißt, wir gehen mit einem Team bei einem Unternehmen oder auch einer öffentlichen Stelle vorbei, einfach gesprochen, und stellen zunächst mal Fragen zur Datenverarbeitung oder gehen auch in den Maschinenraum. Gehen also wirklich in den Maschinenkeller und gucken, wie läuft eigentlich die Datenverarbeitung ab. Beratung, auch total unterschiedlich, kann ein Einzelunternehmen sein, das uns etwas fragt, kann Bürgerinnen und Bürger sein, der etwas wissen möchte oder die, kann auch ein größeres Unternehmen sein, kann auch ein Verein sein. Da geht es also nicht um ein konkretes Verfahren, sondern jemand hat eine Frage. Ne? Unternehmen könnte also zum Beispiel fragen, möchte ein Startup gründen, habe mir was wirklich Gutes ausgedacht, Geschäftsmodell hat was mit Daten zu tun, geht das eigentlich? Ja? Wie sensibel sind die Daten, Artikel 9 und so weiter. Das wäre also eine Beratung. Dann haben wir, und das ist insoweit an der Stelle ja, einmalig, kann man eigentlich sagen, so in der Form in Deutschland machen das nur wir, ein Schulungszentrum, das wir betreiben, in dem wir Schulungen anbieten für Unternehmen, für Bürgerinnen und Bürger mit ganz unterschiedlichen Schulungsinhalten for free. Da kann sich jeder anmelden, kann man auf unserer Webseite sich auch anschauen, was wird angeboten. Und diese Schulungen und die Anmeldungen, da waren wir im Jahr 2024 bei 4.470. Und wenn Sie sich das angucken, seit Gründung, also jetzt knapp, also beziehungsweise wir begehen dieses Jahr den Geburtstag des BDIP, fünfjähriges, dann sehen Sie, dass diese Zahlen sich sehr gut entwickelt haben und dass also sehr stark nachgefragt wird. Was sich auch entwickelt, und das ist natürlich nicht so schön zu sehen, ist die Zahl der Datenpannen, ja? Also die Data Breaches. Also irgendwas fließt ab bei einem Unternehmen und in einer idealen Welt wird das gemeldet. Ich sage das deshalb, weil wovor ich an dieser Stelle, natürlich habe ich Respekt vor 3.559 Datenpannen, die ja auch bei uns abgearbeitet werden müssen. Das kann Rückfragen zu Rückfragen führen. Man fragt dann, habt ihr es abgestellt oder habt ihr das Leck gestopft, um es jetzt mal einfach zu sagen. Was mir da noch viel mehr Angst macht, ist eigentlich die Dunkelziffer, also das, was nicht gemeldet wird. Ja, weil vielleicht auch die Angst besteht, wenn wir jetzt zugeben, dass da was nicht richtig gelaufen ist, dann kriegen wir noch eins aufs Dach. Ja. Das ist ja eine Gefahr, die da ist. Man muss da, glaube ich, keine große Angst vor haben. Also natürlich, wenn man große Defizite hat, dann muss man darüber reden und man muss sie natürlich abstellen. Aber gleichwohl sollte man, wenn es eine Datenpanne gibt, diese auch melden und gegebenenfalls auch Betroffene informieren, wenn das Risiko entsprechend hoch ist. Muss man da auch entsprechend einordnen. Bußgeldverfahren, auch das wird mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ah, die werden immer strenger. Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es passieren mehr Fehler. Warum passieren mehr Fehler? Weil die Datenverarbeitung ganz einfach ist trivial zunimmt. Ja, und je mehr Datenverarbeitung, je mehr KI sie überall draufkippen, desto mehr wird falsch gemacht. Und wenn Dinge schlimm falsch gemacht werden, also nicht jeder Fehler führt zu einem Bußgeld, aber das nimmt alles zu. Genauso wie die Beschwerden, wenn Sie es über die Jahre sich angucken, die ja, sind, der Trend geht schon nach oben. Jetzt kann man sagen, naja, 2020 und 2021 war es besonders viel Corona und Datenverarbeitung und auch Datenverarbeitung, die total nicht in Ordnung war während dieser Zeit. Das hat die Beschwerden an der Stelle nach oben getrieben. Aber wir haben auch jetzt 2024 bei 4.000 Beschwerden. Das ist schon, das ist einiges abzuarbeiten. Und dann gibt es zum Teil auch Kritik, dass bestimmte Verfahren zu lange dauern. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben, ja, dann ist jetzt mal die Frage, spricht man von Vollzeitäquivalenten oder von Köpfen? Aber wir haben über den Daumen 70 Mitarbeitende. Ja? Wenn Sie sich die Zahlen angucken, muss abgearbeitet werden und dann kann man zum Teil auch nicht jede Beschwerde innerhalb eines Tages abarbeiten. Das ist tatsächlich so. Sind wir auch nicht so glücklich, aber ja, im Rahmen der Kapazitäten versuchen wir das zu jonglieren. Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren, das habe ich schon gesagt, das haben wir jetzt eigentlich im Grunde das erste Mal so wirklich statistisch erhoben, ist recht hoch, ist auch total unterschiedlich. Wenn Sie beteiligt werden bei einem Update zu einem Landesdatenschutzgesetz, dann ist das natürlich intensiver, weil das wirklich der Kern der Arbeit ist. Es gibt aber auch vielleicht irgendeine Verwaltungsvereinbarung, wo man sagt, ja, da gucken wir mal drüber, da ist jetzt datenschutzrechtlich kein großes Problem. Das ist also auch von der Kapazität her durchaus unterschiedlich. Ja, das heißt aber, Sie sehen hier an der Stelle schon, es ist bunt. Wir haben schon einen Schwerpunkt, wenn man das jetzt auch mal so ein bisschen im Vergleich zu anderen Aufsichtsbehörden in Deutschland sieht, und das ist, glaube ich, auch eine Tradition im Ländle, bei der Beratung tatsächlich. Ja, also es gibt ja sogar Stimmen, die sagen, dürft ihr überhaupt beraten? Ihr sollt doch nur Aufsicht sein. Die gibt es, die Stimmen, das sehe ich aber an dem Punkt dezidiert anders, weil ich glaube, dem Datenschutz tut man vor allem dann einen Gefallen, wenn man ihn früh einbaut, wenn man früh berät und die Leute abholt. Das sind einige Zahlen, Daten, Fakten. Ja, dann, was uns gerade im letzten Jahr sehr stark beschäftigt hat, ist natürlich die künstliche Intelligenz, aber also nicht nur die, sondern, das haben Sie verfolgt, die europäische Daten- und Digitalgesetzgebung ist ganz stark im Fluss. Da gibt es nicht nur den AI Act, also die KI-Verordnung, die jetzt KI reguliert. Manche sagen, oh, das ist alles zu viel Regulierung, wir sind im Wettbewerb ganz hinten dran und jetzt stört das alles und die Amerikaner und so weiter. Das ist ja nicht nur die KI-Verordnung, das ist auch ein Data Act, der den Zugang zu Daten ermöglicht und Betroffenen auch ein Recht gibt auf bei einer Smartwatch verarbeiteten Daten von Herstellern zum Beispiel zuzugreifen. Es gibt einen Data Governance Act, es gibt einen europäischen Gesundheitsdatenraum, neuerdings EHDS. Und das greift alles zusammen und ehrlicherweise, wir müssen in der Behörde momentan erstmal sortieren. Ja, welcher Rechtsakt hat welchen Einfluss auf die Datenschutzgrundverordnung? Viele neue Rechtsakte, da steht dann ganz vorne drin, die DSGVO bleibt unberührt. Ja? Und das machen die Juristen, wenn sie sagen, naja, die DSGVO, die gilt auch noch. Ne? Das heißt, der neue Rechtsakt, der gilt nebendran. Aber dieses, der gilt nebendran, das macht in der Praxis ganz, ganz große Probleme. Wir reden ja diese Tage auch dann über Datennutzung und Datenschutz. Das geht da zum Teil so weit, dass es Stimmen gibt, die sagen, oh, der Datenschutz, der soll ganz weg, wir brauchen nur noch den Datennutz, also nur noch die Datennutzung. Ehrlicherweise, das sind beides Rechte, die man abwägen muss. Mal gewinnt der eine, mal der andere, aber Sie können nicht sagen, es gilt jetzt nur noch Datennutz. Also das wäre jedenfalls nicht mein Verständnis. Und ich glaube, das vieler Kollegen auch nicht. Das heißt also, wir müssen uns da ehrlicherweise auch selbst finden. Und gerade wenn Sie, haben wir jetzt nicht die Zeit für alle Details und da ist auch noch längst nicht alles geklärt, aber dass künstliche Intelligenz und der Datenschutz sich jetzt nicht von Geburt an total gut verstehen, das liegt ganz einfach daran, dass jedenfalls das traditionelle Datenschutzrecht mit einer konkreten Zweckorientierung, ne? Dass man also sagt, naja, eine Datenverarbeitung, oder jetzt mal ganz traditionell gedacht, da ist irgendeine Datenbank und dann hat eine Datenverarbeitung irgendeinen konkreten Zweck. Und bei KI diffundiert das alles so ein bisschen, weil man dann sagt, ach, wir schauen mal, was wir mit so einer General-Purpose-AI alles machen können. Wir wissen es noch gar nicht. Mal gucken, was rauskommt. Und der nächste Punkt ist natürlich, sie brauchen wahnsinnig viele Daten. Ja, jahrelang haben wir über Big Data gesprochen, ja, und dann war das ein großes Problem, Big Data, der Begriff ist weg, das heißt halt jetzt alles Künstliche Intelligenz. Aber fordert natürlich das Datenschutzrecht heraus und dann, um nur ein Problem wirklich jetzt mal rauszugreifen, das gerade im letzten Jahr auch auf der europäischen Ebene im ETSA, also der Europäische Datenschutzausschuss, wo sich also die Aufsichtsbehörden Europas treffen und überlegen, wie ist es jetzt eigentlich mit dem Datenschutz und der KI. Die haben gerade Ende des Jahres 2024 sich überlegt, wie ist das eigentlich bei so einem KI-Modell? Sind in einem KI-Modell eigentlich personenbezogene Daten drin? Und darüber kann man trefflich streiten. Ja? Dann müssen Sie sich erstmal angucken, wie ist denn das mit der Tokenisierung? Sind das dann dieselben Daten? Also in dieser Abstraktion, die man im Modell hat, sind das noch dieselben Daten? Kann man sagen, nee, eigentlich ja nicht. Das sind ja nur Wahrscheinlichkeiten. Das sind ja gar nicht mehr die Originaldaten. Und deswegen seien es gar keine personenbezogenen. Ich mache die Story an der Stelle jetzt kurz. Der ETSA, also der Europäische Datenausschuss, sagt, Datenschutzausschuss sagt, nee, so einfach ist es nicht. Also im Zweifel ist ein KI-Modell nicht anonym und sie sind aus dem Datenschutz raus, ja? Sondern man muss sich das genau angucken. Was ist es für ein Modell? Wie ist es trainiert worden? Was waren denn die Trainingsdaten? Wo kamen sie denn her? Und spätestens dann wird es natürlich so ein bisschen intransparent, weil das keiner mehr weiß und ihnen auch keiner sagt. Und das ist also an der Stelle herausfordernd. Tja, und jetzt gehen wir noch mehr auf die Meta-Ebene. Ja, weil wir es die Tage ja immer wieder hören, der Datenschutz, das ist alles Bürokratie und kompliziert und ach, das verhindert Innovation und ist alles ganz schlimm und deswegen muss es halt weg. Sagt man an anderen Stellen auch, andernorts, ja. Das ist dieser Gedanke, alles muss irgendwie effizient sein, alles muss schnell gehen. Und dann muss man sich die Frage stellen, auf welche Kosten denn? Auch auf Kosten der Grundrechte, auch auf Kosten von Prinzipien des Rechtsstaats zum Beispiel. Und wenn Sie sich das hier anschauen, das Department of Government Efficiency, also man hat dort eine eigene Institution gegründet, ne, für Effizienz. Und er spielte da, ja, man ist sich mittlerweile nicht mehr so ganz grün, aber immerhin, also er spielte da eine große Rolle, Herr Musk. Und er sagt also, ja, Effizienz bedeutet auch, dass man KI-gestützt natürlich die E-Mails der Mitarbeitenden daraufhin überprüft, ob die einen ordentlichen Job machen. Und wenn die KI feststellt, dass das nicht so ist, dann schmeißen wir die halt raus. Mit solchen libertären Ansätzen. Und ja, deswegen habe ich, das ist das Bild, sagt im Prinzip alles. Ja? Wenn Sie mit der Motorsäge auch an die Grundfesten der Demokratie und des Rechtsstaats gehen, dann ist das, glaube ich, keine gute Idee. Und vielleicht tun wir in Europa gut daran, da nicht hinterherzulaufen an der Stelle. KI und Datenschutz. Das gerade im Ländle hat dieser Fall ja durchaus für Aufregung zu Recht gesorgt. Aber da sieht man, was passiert, wenn man Technik ja vielleicht nicht komplett durchdringt oder eben nicht technische organisatorische Maßnahmen einzieht, um bestimmte Dinge zu verhindern. Was ist passiert für die, die den Fall noch nicht gesehen haben sollten, wobei ich mir das im Ländle fast nicht vorstellen kann, aber um es jetzt auch mal technisch zu greifen. Früher hätte man sich immer mal wieder gegoogelt, ne? Also um einfach zu gucken, was findet denn so eine Suchmaschine über mich. Heute würde man sich ChatGPT'en und jetzt also schauen, was wirft denn eine KI so über mich aus? Und wenn Sie dann ein Gerichtsreporter sind, der über Gerichtsfälle schreibt und dann also über einen Strafprozess berichtet zum Beispiel, der ist dann online, dieser Bericht. Und was macht man, wenn man über einen Gerichtsprozess berichtet als ordentlicher Journalist? Man anonymisiert die Täter, um die nicht, ja, aus Datenschutzgründen im Prinzip. Heißt, in dem Artikel des Gerichtsreporters wird über eine Straftat berichtet, vielleicht auch über eine ganz schlimme Straftat, Missbrauch von Kindern. Der Name der Täter wird aber nicht genannt, aus Datenschutzgründen. Der Name, der genannt wird, ist der des Reporters. Warum? Weil er der Autor des Berichts ist. Das heißt, in dem Text steht oben der Name des Reporters. Was macht jetzt unser Reporter? Der gibt seinen Namen ein in das System und fragt, was weißt du über mich? Und dann sagt das System, du bist der Straftäter. Das heißt, es konnektiert wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ne, der Name ist wahrscheinlich mit der Straftat, jedenfalls in dem Text, der als Trainingsdaten diente. Das heißt, das Ergebnis ist grottenfalsch und belastet ihn schwer. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das System hat ja einen Disclaimer. Und in dem Disclaimer steht, ja, übrigens kann sein, dass ich halluziniere. Deal with it. Und dann ist die Frage, ob das reicht. Ja, reicht eine solche Haftungsfreizeichnung, die ich einfach draufpappe? Das müssen wir auch gesellschaftlich diskutieren. Technisch, wenn wir es jetzt nur mal vom technischen Datenschutz her sehen, muss man einfach überlegen, müsste es da nicht Ausgabefilter geben, die eingezogen werden? Und müssten wir dann nicht, wir kennen das ja in anderen Kontexten, das ist ja nicht so, dass das unbekannt wäre, Notice and Take Down, ja, Notice and Take Action, da kann man sich überlegen, was heißt Notice and Take Action bei so einer KI? Okay, da muss man überlegen, wo stabiliert man es aus? Aber sich mit so einem Disclaimer zu behelfen, das kann es ja wohl nicht sein. Ja, das waren so ein bisschen die Meta-Herausforderungen. Und jetzt mal so ein bisschen kleines Best-of aus dem Tätigkeitsbericht, den wir veröffentlicht haben. Können Sie übrigens auch auf unserer Webseite downloaden. Grundsätzlich schonen wir Bäume. Das heißt, es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele Print-Ausgaben davon, aber Sie können sich das PDF im Volltext downloaden. Das ist der längste Tätigkeitsbericht, den wir bis dato hatten. Nicht ganz richtig, dann gibt es immer welche, ja, manche, also der hat 160 Seiten, dann heißt es dann immer, ja, aber es gab auch schon welche, die hatten ein paar mehr Seiten, die waren aber für mehrere Jahre. Das ist nur ein Jahr in dieser Tätigkeitsbericht. Das heißt also, er ist vom Umfang der längste. Und jetzt vielleicht mal so ein kleines Best-of. Was waren so die herausragenden Cases, die uns beschäftigt haben? Einmal natürlich jetzt alleine dieser Bereich, Gesundheitsbereich, da tut sich auch im Datenschutz sehr viel. Einmal über diesen europäischen Gesundheitsdatenraum, die Patientenakte, haben Sie alles mitbekommen. Wir hatten hier allerdings wirklich auch Fälle, wo man auch ja, ganz, ganz plastisch sieht, und da ist jedem klar, okay, da ist ein Problem, da muss man sich drum kümmern. Krankenhaussterben, also ökonomisch passiert Folgendes, es ist kein Geld mehr da, Krankenhäuser schließen und tja, dann ist die Frage, was passiert eigentlich mit den Patientenakten im Keller? Und dann fühlt sich irgendwann keiner mehr dafür zuständig und dann steht das da rum. Hochsensible Daten von weiß ich nicht wie vielen Patienten. Und da muss man irgendwas mitmachen. Ja, da muss man Lösungen finden. Irgendjemand muss dafür verantwortlich sein. Und wenn das Krankenhaus sozusagen formal nicht mehr besteht, dann also zumindest treuhänderisch die Daten verwalten, so lange, bis man sie irgendwann löschen, schreddern oder sonst was kann. Muss man sich jedenfalls angucken. Es kann nicht sein, dass sich keiner zuständig fühlt. Die elektronische Patientenakte, auch das ist ein Kapitel, das noch nicht abgeschlossen ist, wie Sie wissen. Man ist jetzt beim Ausrollen. Auch da hat ja der Chaos Computer Club die ein oder andere, naja, schwierige Stelle ausmachen können in technischer Hinsicht. Und ja, wir sind gespannt, ob man es ordentlich fixen kann. Gesundheitsbereich. Ja, im Gesundheitsbereich, das habe ich jetzt da nicht ausgeführt als Bullet Point, aber wir hatten einen Fall, wo man auch nicht lange erklären muss. Manchmal muss man erklären, wozu eigentlich Datenschutz. Aber es gibt Konstellationen, da müssen Sie es keinem erklären. Wenn in einer Gynäkologie eine Kamera abhanden kommt, die Verletzungen im Intimbereich dokumentiert, und diese Bilder mit dem Namen der Patientinnen versieht und diese Kamera ist weg und die SD-Karte, dann können Sie sich schon vielleicht vorstellen, da muss man Datenschutz nicht erklären. Und dass das was mit technisch-organisatorischen Maßnahmen zu tun hat, also wie man die wegschließt, wer da drauf Zugriff hat und so weiter, ist, glaube ich, auch jedem klar. Ne? Und da braucht man ordentliche Prozesse. Das sind Fälle, die haben wir auf dem Schreibtisch. Die passieren. Die kann man sich zum Teil nicht ausdenken, aber die passieren. Videoüberwachung. Und das habe ich deswegen als Thema mitgebracht, weil ich hier eine Entwicklung bemerke. So auf der Metaebene auch wieder. Ja? Und da kann ich vielleicht später sogar zum Koalitionsvertrag einen Bogen schlagen. Aber das stellen wir wirklich fest. Erstmal trivial, mehr Videoüberwachung. Und zwar in unterschiedlichen Kontexten. Erste Gruppe, überwachte Mieter. Wir haben Fälle, da wird also umfangreich in Wohnkomplexen überwacht. Meist größere Wohnkomplexe, 70, 80, 90 Einheiten, Mieteinheiten, also große Gebäude. Und da wird jetzt an unterschiedlichen Stellen überwacht. Das muss man natürlich dann rechtlich auch alles differenzieren. Aber was wird überwacht? Gut, der Außenbereich. Ne? Weil man dann sagt, naja, wir wollen ja gucken, wer da so entlangläuft und wer da reingeht und so weiter. Das ist das eine. Kann man ja noch drüber streiten, wie weit das reichen darf. Dann gibt es schon die nächste Stufe. Die Treppenhäuser innen werden überwacht, weil man dann sagt, naja, wenn da irgendwas passiert oder die Treppe ist nicht frei und so, und dann muss man doch gucken. Ne? Dann wird also schon der Innenbereich, die Aufgänge, die Treppenbereiche werden überwacht. Und dann wird aber auch die Räumlichkeiten im Keller, wo gewaschen wird, also die Waschküchen, ne, werden auch überwacht. Und dann stellt man an der Stelle schon die Frage, warum das jetzt? Ja, weil es könnte ja brennen. Und dann sagt man, ja, das ist richtig, deswegen gibt es Brandmelder. Es ist also, wenn das der Zweck ist, Kontrolle von Bränden und so weiter, dann muss ich ja, warum brauche ich dann eine Kamera? Also warum müsst ihr meine Unterwäsche filmen, die ich jetzt in die Waschmaschine stecke, zur Brandvermeidung? Ist nicht so ganz rund. Das nimmt zu und auch das aus der Reihe kann man sich nicht ausdenken, Kameraüberwachung auf dem Friedhof. Und jetzt werden Sie sagen, warum? Weil Grabschmuck wirklich in großem Umfang gestohlen wird. Blumen kosten Geld, die werden geklaut und auf andere Gräber gestellt oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Fakt ist, das passiert. So, und jetzt werden einzelne Gräber überwacht. Weil man eben sagt, naja, dann weiß ich wenigstens, wer die Vergissmeinnicht geklaut hat. Dann muss man sich auch das wieder näher angucken. Ne? Also man mag vielleicht in einer Sekunde überlegen, ja, so ein legitimes Interesse, dass das nicht geklaut wird, okay. Aber dann muss man sich angucken, ja, und was filmt ihr noch so? Und wenn das mehrere Gräber sind, was ja auf dem Friedhof durchaus, ne, wenn der Kamerawinkel ein bisschen weiter ist, dann werde ich vielleicht mitgefilmt, von einer anderen Kamera, beim Nachbar sozusagen, in dem Moment, wo ich trauere, also in einem sehr intimen Moment. Ja? Und das ist dann eben auch etwas, wo man sagt, also Kameraüberwachung würde ich mir jetzt an der Stelle eigentlich nicht wünschen. Und die dritte Kategorie, auch das nehmen wir verstärkt wahr, dass man die Sicherheitsbehörden, und da finden wir auch den ein oder anderen weitergehenden Vorschlag hier im Koalitionsvertrag, dass man sagt, ach, als Strafverfolgungsbehörde, wenn ich feststelle, dass irgendjemand anders Videoaufnahmen macht, dann ist das doch praktisch. Vielleicht kann ich ja darauf zugreifen. Der andere, der Videoaufnahmen macht, das könnte zum Beispiel ein smartes Fahrzeug sein von bestimmten Herstellern, nennen wir sie mal Tesla. Und wenn die sich im Wächtermodus befinden, Sinn und Zweck ist ja, dass man dann auch wieder nachweisen kann, wenn ja mit dem Fahrzeug etwas passiert ist. Ne? Und dann sagt die Polizei, ach, wir hätten gerne das Videomaterial, wir möchten was ermitteln, was im Bereich dieses Parkplatzes passiert ist. Das heißt also, etwas, was zu einem anderen Zweck erhoben wurde, nämlich private Interessen, Schutz am Auto, soll jetzt zu einem völlig anderen Zweck, Strafverfolgung, durch die Polizei weiterverarbeitet, weitergenutzt werden. Ja? Auch das sehen wir zunehmend, dass das zumindest die Idee ist, ob das datenschutzrechtlich geht. In der Regel nein. Aber also das als Problem nehmen wir das wahr. Also einfach gesagt, große Zunahme von Videoüberwachung. Künstliche Intelligenz im Schwimmbad, auch das gibt es im Ländle, sage ich mal. Ein großer und weiterer Bereich ist der Beschäftigtendatenschutz. Sehr viele Fälle dazu, regelmäßig. Ja, auch ganz, ganz unterschiedlich natürlich. Ja, Überwachung zur Leistungskontrolle. Da können Sie technisch natürlich mit dem, was Sie an IT haben, durchaus vieles tun. Ein kleines Highlight, auch da, ne? Technik, die nicht überschaut wird, kann dazu führen, dass man sehr schnell Fehler macht. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, wir kriegen ganz viele Bewerbungsunterlagen. Und diese Be Bewerbungsunterlagen, das sind PDFs, vielleicht auch Docs. Und dann sagen Sie, die könnten ja Schadcode enthalten. Und dann wäre es ja eigentlich gut, wenn wir die Viren scannen würden. Jetzt haben Sie natürlich kein Geld im Unternehmen und sagen, ah, Virenscanner, die kosten Geld, das ist blöd. Aber dann gucken wir doch mal und Sie finden im Netz einen Anbieter, der sagt, bei uns gibt es den Online-Virencheck für Ume. Und dann sagen Sie als Unternehmen, oh, das ist super, das mache ich. Und jagen die PDFs dadurch, haben natürlich das Kleingedruckte, die Terms of Service nicht gelesen und da steht drin, naja, das Zeug, das ihr hier hochkabelt, das benutzen wir weiter, weil wir damit irgendwas trainieren oder sonst was damit tun. Jedenfalls landen jetzt so die Bewerbungsunterlagen irgendwo im Netz. Keine gute Idee. Da machen wir auch tatsächlich ganz, ganz viel Beratung in dem Bereich und ja, das ist ein sehr hohes Beratungsaufkommen, sage ich mal. Technik habe ich schon gesagt, also durch zunehmende Technisierung wird es immer komplizierter und künstliche Intelligenz im Schwimmbad habe ich schon angesprochen und das ist auch so ein Beispiel, wo man zunächst mal sagt, ich verstehe den Hintergrund und die Idee ist erstmal gut, nur die Ausführung vielleicht nicht unbedingt. Problem ist, und das ist statistisch tatsächlich ein Problem, ertrinkende Menschen im Schwimmbad. Also statistisch ertrinken zwar mehr Menschen in Badeseen, wo es auch schon Ideen gibt, wie man das dann handelt. Da spielen Drohnen eine Rolle. Aber im Schwimmbad, in jedem Jahr in größeren Schwimmbädern gibt es Unfälle, Badeunfälle. So. Und jetzt ist eine Überlegung, dass man sagt, naja, in einigen Schwimmbädern gibt es ja schon Kameras, die ohnehin schon installiert wurden, um ja, dem Schwimmmeister so ein bisschen zu erleichtern, über die Becken zu schauen. Und das ja, smartifizieren wir jetzt über künstliche Intelligenz. Und dann kommt so ein bisschen, geht schon so ein bisschen in die Werbung für das Produkt, wo Sie dann ein bisschen kritisch gucken müssen, wie es genau funktioniert. Dann sagt man, ja, so eine KI, die kann ja Bewegungsmuster erkennen. Weil das so ist, dann kann die sogar Prognosen machen und ähnliches. Und das sagt man dann, ich verkürze es jetzt ein bisschen, die Idee ist, die KI erkennt, wenn jemand ertrinkt. Und dann gibt es ein Warnsignal und das kriegt dann der Schwimmmeister auf die Uhr, auf die Smartwatch und dann steht dann auf der Uhr in Becken 3 Problem. So, und dann kann der dann schnell dahin. So weit, so gut. Könnte man sagen. Aber dann muss man sich die Technik genau angucken. Also welche Aufnahmen von welchen Personen werden denn wie lange, wie verarbeitet? Wo wird das Zeug gespeichert? Wird es überhaupt gespeichert? Wird es gelöscht abends wieder? Wandert es vielleicht woanders hin? Das könnte zum Beispiel sein, dass das Unternehmen nicht in Europa sitzt. Vielleicht auch nicht in den USA, vielleicht in Israel. Ja, also muss man sich dann schon genauer anschauen, wie die Datenverarbeitung genau funktioniert. Ne? Man muss natürlich dann, was auch immer Probleme sind bei KI, gibt es False Positives? Was passiert, wenn False Positives sind? Vielleicht in diesem Bereich, da geht es ja nicht um Strafverfolgung, nicht ganz so schlimm, dann läuft halt der Schwimmmeister mal umsonst. Aber man muss sich die Technik eben sehr, sehr genau angucken. Ja, das nächste, Schadsoftware-Scanner, auch das unsere Abteilung 5, die Techniker, da kommt es auch immer darauf an, wie genau sind die Datenverarbeitungen, wie lokal werden bestimmte Ergebnisse auch gehalten, wann ist es cloudbasiert, wenn es cloudbasiert ist, wo geht es hin? Das sind die Metathemen, die uns hier ja auch bei dem einen oder anderen Office-Produkt umtreiben. Das heißt also, auch technisch wird es immer anspruchsvoller und unsere Abteilung 5 muss sich immer mehr weiterbilden. Und auch da bräuchte ich eigentlich viel mehr Leute. Und da geht es an den Rand der Kapazität. gerade auch, das kommt jetzt aus der Abteilung 5, eine Zunahme und wahnsinnig viele Tracking-Fälle in unterschiedlichster Form. Also, dass sie über das Web getrackt werden, über Cookies, das ist jetzt ein Problem, das ist nicht neu, aber es ist einfach in der Vielfalt da und das ist jede Menge Geschäft, um das wir uns an der Stelle kümmern müssen. Tracking in Newslettern, ja, dass man ihnen einen Newsletter schickt und dann sagen sie, ja gut, soweit, so gut, den wollte ich ja auch haben, habe mich sogar mit Double Opt-in angemeldet und so, alles fein. Aber dass sie eine Rückmeldung geben, wenn sie das Ding öffnen, an denen, der den Newsletter versandt hat, damit der weiß, ob sie das Ding gelesen haben oder nicht, muss das jetzt auch sein? Ja, dass man also schaut, hat der sich das auch durchgelesen? Ja, hat er sozusagen den Versand, hat er geöffnet? Und wenn ja, wann muss das sein? Auch das ist etwas, was unsere Abteilung 5 ja, tagtäglich. Damit müssen Sie arbeiten. Was wir jetzt machen, und da auch, wir wollen ja auch immer so ein bisschen helfen, also nicht nur Beratung, aber dann gibt es bei uns ja auch das ein oder andere Tool, so ein Awareness-Tool, das einfach helfen soll, den Datenschutz auch so ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Und da sitzt man jetzt gerade bei der Erstellung eines Browser-Plugins, das also einem auch so ein bisschen anzeigt. Wird da ein Cookie gesetzt? Wenn ja, welche ID hat der? Was macht der? Einfach um auch zu helfen, und das wäre so in der Endausbaustufe die Idee, dass es automatisierte Auskunftsschreibenentwürfe gibt. Ja, dass man also dann direkt, da kannst du einfach abschicken und dann sollen die mal erklären, was da eigentlich an Datenverarbeitung funktioniert. Ja, also Automatisierung kann ja auch helfen. Ja, und dann ja, geben wir uns im Grunde immer ein Motto, das wird dann auch im Tätigkeitsbericht angekündigt. Im letzten Jahr war das Privacy by Design oder richtiger eigentlich Data Protection by Design und by Default. Dazu haben wir Veranstaltungen gemacht, sind also in Austausch gegangen, haben mitgewirkt auch auf der europäischen Ebene an FAQs. Was ist eigentlich Data Protection by Design? Haben da also einiges angestoßen, auch an einem Verfahren mitgewirkt. Da ging es auch um Data Protection by Design im Zusammenhang mit einer großen Social Media Plattform, sage ich mal. So. Dieses Jahr gibt es auch ein Motto, und wir haben überlegt, was können wir machen. Wir waren relativ schnell dabei, dass wir ein Recht ja, als wichtig empfunden haben, das gerne vergessen wird, dass, das muss man, das gehört zur Wahrheit auch dazu, das in der Praxis herausfordernd ist, auch bei Unternehmen herausfordernd ist, das wirklich abzubilden, ist das Recht auf Löschung. Sie brauchen auch ein Löschkonzept. Ja? Das heißt also, dass man sich überlegen muss, welche Daten brauche ich eigentlich wie lange? Gibt es Aufbewahrungspflichten? Die können übrigens sehr unterschiedlich sein. Ne? Also es ist schwierig, das abzubilden, gebe ich zu. Und dabei wollen wir ja helfen. Und deswegen steht das ganze Jahr unter dem Motto löschen. Und dann haben wir überlegt, ja, wie machen wir das lokal? Was könnte besser sein als die Kehrwoche an der Stelle, die digitale Kehrwoche, ne? Und das soll sich sowohl an Bürgerinnen und Bürger wenden, aber auch an Unternehmen. Das ist eine Aktion, auch zusammen mit europäischen Kolleginnen und Kollegen. Das Ganze heißt dann Coordinated Enforcement Framework, an dem wir uns beteiligen, beziehungsweise wir haben die Idee dazu ja, nach Brüssel getragen und das ist angenommen worden. Und jetzt sind wir, ich glaube, über 30 Aufsichtsbehörden, die mitmachen in Europa. Und das heißt, es gibt jetzt Fragebogen an bestimmte Unternehmen, die wurden auch schon verschickt, in denen ja gefragt wird, ich mache es jetzt sehr einfach, wenn Sie genau wissen wollen, was wir da fragen, der Fragenkatalog ist abrufbar, nicht nur bei Frag den Staat, sondern auch auf unserer Webseite. Und das heißt also, wir fragen, wie macht ihr das? Ja, und wo habt ihr Schwierigkeiten mit dem Recht auf Löschung? Sodass wir dann am Ende des Jahres vielleicht auch in der Lage sind, an bestimmten Punkten zu helfen und zu sagen, okay, liebe Unternehmen, an der Stelle macht's doch so. Dann aber auch Bürgerinnen und Bürger und dann wirklich so Sachen, die jeder machen kann. Und am Ende des Tages auch, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen, manchmal halt nicht macht. Ja, also wie viele USB-Sticks liegen denn zu Hause rum? Sind die verschlüsselt? Ja, manche vielleicht. Ne? Und dann ist die Frage, ja, brauche ich das noch, das Zeug, was da drauf ist? Ja, dass man sich das klar macht und dann vielleicht in kleinen Schritten. Ne? Also sie werden da nicht automatisch von heute auf morgen compliant wahrscheinlich. Ne? Aber man kann ja dann gucken, okay, was kann denn weg? Oder denken Sie ans eigene E-Mail-Postfach. Ne? Reicht wahrscheinlich zurück die letzten 7 Jahre, je nachdem oder so. Ja. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, brauche ich das alles noch? Und den Unternehmen sage ich dann auch immer, macht euch klar, das, was ihr gelöscht habt, müsst ihr nicht beauskunften. Und was nicht da ist, kann auch nicht gehackt werden. So, also eigentlich ist es eine gute Idee, zu löschen. Aber es ist manchmal, wie gesagt, mit den Aufbewahrungsfristen, es ist nicht ganz trivial, man muss es sich sehr genau angucken. Ja, da ist die Idee, dass wir dabei auch gerne helfen. Ja, jetzt noch so ein bisschen in den laufenden Maschinenraum reingeschaut. Was liegt an? Was befasst uns? Unter anderem DeepSeek. Ja, das heißt also, wir haben hier ein, ja, zunächst auch KI-Modell. Da müssen Sie schon differenzieren, wird in unterschiedlichen Varianten angeboten, eines chinesischen Herstellers, das sich dadurch auszeichnet. Jedenfalls hat das die Presse am Anfang gesagt, dass es sei super leistungsfähig und alles fein. Und Sie können dieses Modell einmal lokal betreiben. Ne? Es ja, steht jedem frei, sich ein Framework runterzuladen, nennen wir es mal Ollama, und das Modell dann lokal zu speichern, je nach ja, Dichte, mal einfach gesagt, stark vereinfacht, sind das dann 2 oder 4 oder 6 Gigabyte, die Sie lokal haben, dann lassen Sie das lokal laufen, das Modell. Es gibt aber auch eine App. Und wenn Sie die App nutzen, tja, dann fließen möglicherweise Daten. Wohin? Nach China. Ist China ein sicherer Drittstaat? Nein. Und das heißt, das muss man sich anschauen. Und da haben wir Verfahren, wir haben die auch eingeleitet. Und ich versuche das jetzt auch wieder runterzubrechen und nicht zu juristisch zu machen. Wir haben den Verantwortlichen in China angeschrieben. Wie sieht es aus? Was hältst du eigentlich von der Datenschutzgrundverordnung? Und man hat uns sehr einfach gesagt, geantwortet, keine Ahnung, ist für mich nicht anwendbar. Und wenn Sie sich die Datenschutzgrundverordnung anschauen, ganz vorne ist der Anwendungsbereich geregelt und da steht auch wieder stark vereinfacht drin, naja, die Datenschutzgrundverordnung gilt für diejenigen, die den Markt der Europäischen Union beschicken. Und dann kann man sich natürlich drüber streiten, ja, wann genau liegt das vor? Aber wenn Sie in einem App Store in deutscher Sprache zum Beispiel ein Angebot machen, dann richten Sie sich ja vielleicht auch an den deutschen Markt und der ist vielleicht in Europa. Naja, also man wird sich an der Stelle noch streiten müssen wahrscheinlich. Das Unternehmen hat noch keinen Sitz in Irland. Das ist bei einem Mitbewerber anders, nennen wir ihn mal OpenAI. ChatGPT ist jetzt tatsächlich in der Zuständigkeit gewechselt und das liegt jetzt bei den irischen Kollegen. Ja. Und dann hat man früher ja, immer gesagt, ja, die irische Datenschutzbehörde, die macht nichts. Das ist schon lange nicht mehr so, sondern ganz im Gegenteil, die haben gerade in letzter Zeit gegen sehr große Unternehmen sehr große Bußgelder auch verhängt. Ja. Die kämpfen auch mit Kapazitäten, wie alle. Ja, aber man kann dieses Uralt-Narrativ, die machen gar nichts, da ist nichts mehr dran. Ja, das beschäftigt uns also, wie gesagt, dieses Prüfverfahren gegen DeepSeek. Und das Interessante wirklich ist dann, ne, also das Unternehmen, man hat uns zurückgeschrieben. Das immerhin muss man an der Stelle sagen. Man hat uns also zurückgeschrieben und hat gesagt, nö, gilt ja nicht die Datenschutzgrundverordnung. Und jetzt kommt was Interessantes. Man fragt sich dann, ja, was glauben die eigentlich, ob die Europäer untereinander nicht sprechen? Denn Verfahren haben auch eingeleitet die französischen Kollegen, die italienischen Kollegen. Und den französischen Kollegen hat man auch geantwortet, allerdings deutlich ausführlicher. Jetzt könnte man persönlich beleidigt sein, ne? Auf knapp 20 Seiten und dezidiert dargelegt, warum man meint, dass die Datenverarbeitung DSGVO-konform sei. Was aber dann wohl heißt, dass man ja davon ausgeht, dass die Datenschutzgrundverordnung Anwendung findet. Und davon gehen die wohl auch selber aus, denn auf ihrer Webseite, neuerdings, das haben sie geändert, ich habe es gescreenshottet, findet sich da jetzt auch ein Hinweis tatsächlich auf die European Economic Area. Das heißt also, die glauben ja schon selber nicht mehr, dass die DSGVO nicht anwendbar ist. Ja, mit sowas beschäftigt man sich. Also Verfahren gibt es nicht nur bei uns, sondern auch bei den Kollegen. Österreich, Kroatien, Griechenland, Polen, Luxemburg. Ja, das ist der Fall DeepSeek, der uns an der Stelle befasst. Wir haben auch, das vielleicht auch noch als Hinweis aus dem vergangenen Jahr, die Datenschutzkonferenz, die also die Vereinigung, bei der die Länderdatenschutzbehörden zusammenkommen und die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und sich abstimmen. Wie kam ich jetzt auf die Datenschutzkonferenz? Ich überlege gerade, ach so, der AKKI, das wollte ich, richtig. Der Arbeitskreis KI, der ist neu gegründet worden. Also die Datenschutzkonferenz arbeitet in Arbeitskreisen wiederum und da gibt es für verschiedene Punkte eigene Arbeitskreise, die sich sehr spezifisch mit Fragestellungen befassen. Das sind dann aus den verschiedenen Aufsichtsbehörden, also Hamburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, die Fachleute. Und da gibt es einen Arbeitskreis Videoüberwachung zum Beispiel. Ja? Und jetzt, seit neuestem, gibt es einen Arbeitskreis, da geht es nur um KI und den Vorsitz dieses Arbeitskreises haben Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und wir befassen uns jetzt genau mit diesen Fragen, wie ist das mit Modellen, welche Prüfpflichten gibt es da, wenn Modelle implementiert werden und ähnliches. Ja, das machen wir und dann vielleicht auch noch ein Punkt, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir meckern ja nicht immer. Ne? Das ist auch in der öffentlichen Debatte manchmal so, dass ach ja, dann meckern die, dann gibt es Bußgelder und ist immer alles ganz schlecht. Wir zeichnen auch aus Best-Practice-Datenschutz, die kommunalen Champions, wo wir also wirklich sagen, so eine Stadt Stuttgart zum Beispiel hat eine Datenschutzorganisation, wo man sagen kann, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat man Kapazitäten auch hineingegeben, hat gute Prozesse etabliert und dann loben wir durchaus auch. Ja? Also von daher ist Datenschutz jetzt nicht immer der Spielverderber, der überall nur rummeckert. Ebenfalls bei der Beratung, ja, das ist oder hat Wellen geschlagen, glaube ich, ganz rechts unser Diskussionspapier Rechtsgrundlagen KI und Datenschutz, Ende in der Version 1.0, Ende 2023, da waren wir die Ersten zusammen mit Hamburg, die was zu dem Thema gesagt haben. Jetzt mittlerweile gibt es schon Version 2, möglicherweise bald die 3, weil sich eben viel ändert und das ist so unsere Idee, auch an der Stelle zu beraten durch Handreichungen, wo man reingucken kann als Unternehmen und für öffentliche Stellen, wie ist es jetzt eigentlich mit KI. KI in der Schule haben wir jetzt als kleines neues Kapitel zum Beispiel aufgenommen. Das ist jetzt hier Gegenstand in Version 2. Null. Das kommt jetzt auch wieder nochmal aus dem Jahr 24, Deceptive Design. Was hat das mit Datenschutz zu tun? Dass man also durch bestimmte Designs dazu verleitet wird, Dinge zu akzeptieren, die man normalerweise nicht akzeptieren würde. Ne? Ganz einfaches Beispiel, aber es gibt tausend andere Varianten, dass ein Cookie-Banner sie durch ein angenehmes Grün oder ein schönes Blau im Gegensatz zu einem nicht so schönen Rot dazu bringt, doch bitte die Annahme der Cookies zu akzeptieren. Ja? Deceptive Designs. Auch dazu haben wir ein Papier erstellt. Ja, und jetzt zum letzten Punkt, bevor wir dann vielleicht noch ein bisschen ins Gespräch kommen, was ja so ein bisschen die Idee auch ist, der Blick nach Berlin und zu den Koalitionsverhandlungen und so einer ersten Einschätzung. Also das hier ist ja das Endprodukt, der Koalitionsvertrag. Und der ist aber schon, als er also im Rahmen der Entstehung, da sind immer wieder mal bestimmte Entwürfe geleakt, würde man wahrscheinlich sagen worden. Manchmal passiert das auch absichtlich, egal. Jedenfalls, das hat schon eine ganz interessante Entwicklung. Gucken wir uns das mal an. Und da ist eine Meldung wirklich auch in der Presse aufgeschlagen und manchmal stellt man dann ja fest, es ist gut, wenn es laut wird. Und es ist gut, wenn auch die Zivilgesellschaft sagt, das ist keine gute Idee. Im Zuge der Verhandlungen gab es einen Dokumentenstand, nennen wir es mal so. Das ist, wie gesagt, nicht mehr der aktuelle, aber es war wohl diskutiert worden. Diese Vorversionen waren ja auch bei Frag den Staat abrufbar, sogar mit einer Erläuterung, was es mit den Farben auf sich hat. Also schwarz ist der Bereich, der ist ausverhandelt. Dann gibt es noch blau und rot. Blau ist streitig, CDU-Position. Rot ist streitig, SPD-Vorschlag. Ja, und da war da zu lesen, das Informationsfreiheitsgesetz solle abgeschafft werden. Ne? Auch hier so die Grundidee, naja, es bindet Kapazitäten und tatsächlich, klar, wenn Sie eine Kommune fragen, wie sieht es aus, wie viele Anträge habt ihr, dann sagen die, ja, das ist Geschäft für uns. Ja? Aber vielleicht gibt es da ja intelligentere Möglichkeiten, um mit umzugehen, als einfach zu sagen, es muss weg. Ja. Und das ist heftig diskutiert worden, auch bei Netzpolitik.org stark adressiert worden. Es gab eine Pressemitteilung der IFK. Die IFK ist sozusagen die Schwesterkonferenz zur Datenschutzkonferenz. Es gibt auch eine Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten. Die sind oft Personen identisch mit den Datenschützern. Meine Kollegen haben auch oft so eine Doppelrolle, also Datenschutz plus Informationsfreiheit. Und wir haben es auch kritisiert. Wir haben gesagt, das kann nicht sein, dass man das abschaffen will auf Bundesebene. Das ist doch das Gegenteil von dem, wo die Entwicklung vielleicht idealerweise hingeht, nämlich zu mehr Transparenz. Und das an der Stelle, ehrlicherweise, hat vielleicht geholfen, denn das steht so in der letzten Version hier nicht drin. Da heißt es jetzt, es solle reformiert werden. Wir natürlich gucken, was das heißt. Mal gucken und warten, wenn es ausbuchstabiert wird. Aber jedenfalls die Abschaffung hat sich nicht durchgesetzt, ist ja auch heftig kritisiert worden. Ja, beim Datenschutz, ja, da ist die Sache zum Teil ein bisschen anders. Da gibt es jetzt mehrere Punkte, die ja, einen als Datenschützer an der Stelle umtreiben. Und die Juristen unterscheiden ja immer so ein bisschen, worum geht es bei den Inhalten und dann, wie setzt man die prozessual um, wenn es also mehr so um die Frage geht, wer enforce das jetzt eigentlich, das sind so die großen Bereiche. Und bei den Inhalten ist es so, wenn Sie sich das hier anschauen und mal komplett lesen, oder ja, Sie können es ja auch Steuerung F'en, oder Sie gucken vorne in die Gliederung rein und dann gucken Sie vielleicht mal im Bereich Inneres. Lesen Sie das und dann, da geht es natürlich um Sicherheit und um, ja, im Grunde auch widerstreitende Interessen, Sicherheit, ja, versus Freiheit am Ende des Tages, nicht? Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann finden Sie viel zum Thema Überwachung, Verbrechensbekämpfung durch unterschiedliche Techniken. Diese Techniken haben auch an vielen Stellen mit KI zu tun, dass man also automatisiert größere Datenbanken im Prinzip KI-gestützt ausliest und sich damit eben verspricht, mehr Erkenntnisse. Biometrische Fernidentifikation spielt eine Rolle, automatische Kennzeichen, das Lesen spielt eine Rolle. Das heißt also, Sie haben da viele, viele Stellen, wo Sie sagen als Datenschützer, boah, müssen wir uns mal ein bisschen näher angucken. Das ist also der materielle Teil, und dann geht es tatsächlich um die Frage, und das ist mehr eine Enforcement oder mehr eine prozessuale Frage, die uns aber auch umtreibt. Es gibt die These, die zur Grundannahme führt, naja, wenn da so viele Landesdatenschutzbehörden es gibt, die Unternehmen auch kontrollieren. Ich habe ja ganz am Anfang dargestellt, wie viele Unternehmen das im Ländle sind. Und dann gibt es eine weitere These. Ich sage deswegen Thesen, weil eine These ist eine unbewiesene Behauptung. Ne? Und wenn Sie da versuchen, ein bisschen mit Empirie zu arbeiten, entlarvt man das ein oder andere auch als Narrativ. Aber es heißt dann, es gibt viele Landesdatenschutzbehörden und das nächste Narrativ ist dann, die sind sich nicht einig. Die vertreten völlig verschiedene Sachen. Und das heißt also, die Situation eines Unternehmens beim Datenschutz ist im Ländler eine völlig andere wie in Schleswig-Holstein. Wenn Sie sich das angucken, in der Realität ist das schon mal nicht so. Wir haben ja die DSK, wir treffen uns auch auf Chefebene jeden Montag und besprechen Dinge. Dann gibt es die großen Konferenzen, die Papiere werden abgestimmt. Also so wahnsinnig viel Uneinheitlichkeit werden Sie am Ende des Tages nicht sehen. Aber es gibt das Narrativ und dann ist die Lösung auch schnell da. Naja, wir konzentrieren den Bereich der Wirtschaft. Nicht den Bereich öffentliche Stellen, also für Polizei, Verfassungsschutz bleiben die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden weiterhin zuständig, aber der Bereich der Wirtschaft, also die Unternehmen, das machen wir jetzt bei der BFDI. Ne, die Idee ist, dann ist das alles viel effizienter. Wenn Sie sich das angucken, dann müssen Sie überlegen, ja gut, und wer macht dann in Zukunft die Beratung? Und wo ist denn dann die Beratung? Ne? Also ein Startup in Stuttgart, der weiß, wo er uns findet in der Lautenschlagerstraße und kann uns ansprechen. Und vielleicht wissen wir auch, wie man so tickt im Ländle, ob man dieselbe Qualität an Beratung in Zukunft dann ja, in Bonn oder Berlin bekommt, ist die Frage. Und wenn Sie die Unternehmen fragen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sind, glaube ich, oder ich hoffe es zumindest, mit uns eigentlich ganz zufrieden. Und jetzt umgekehrt müssen Sie überlegen, ja, okay, was kostet es denn, wenn wir das jetzt bei der BFDI machen? Die braucht ja dann ganz viele mehr Stellen aus dem Bundeshaushalt. Sie können ja nicht einfach vom Land das da so einfach abziehen. Ne? So ist das nun mal im Föderalismus nicht. Und dann müssten die Stellen dort aufwachsen, und dann müssten ja auch Verfahren abgegeben werden und ähnliches. Und ob das die ganze Sache schneller macht, ich weiß es nicht. Also ich bin an der Stelle zurückhaltend. Ja, das ist das aber, was uns momentan bewegt mit diesem neuen Koalitionsvertrag. Man muss natürlich dann auch hier bei dem Koalitionsvertrag gucken, so manche Erklärung darin, das ist eine politische Absichtserklärung, kann man sagen, okay, nehmen wir erstmal zur Kenntnis. Aber wenn es darin heißt, ja, man muss den Datenschutz auch so ein bisschen entschlacken und die Vereine, die brauchen dann kein Verarbeitungsverzeichnis mehr und so, das muss doch alles einfacher gestaltet werden. Da können Sie nicht einfach alles Mögliche auf der nationalen Ebene ins Bundesdatenschutzgesetz reinschreiben oder auf Landesebene im Ländle einfach mal die DSGVO klein definieren. Das funktioniert nicht, weil es europäisches Recht ist. Und selbst wenn Sie die DSGVO komplett aufbohren und jetzt sagen, oh, wir machen das alles auch da, der Datenschutz, der muss da viel mehr weg. Dann haben Sie die Europäische Grundrechtecharta, Artikel 7 und 8, die sagt, es ist ein Grundrecht. Das kann man nicht einfach so streichen. Von daher, ja, also ob alles, was man sich dann hier so überlegt hat, praktisch überhaupt umsetzbar ist, ist nochmal eine ganz andere Sache. Deswegen bleiben wir an der Stelle einigermaßen entspannt. Ja, das wäre zumindest zunächst mal der Input von meiner Seite. Und dann gibt es noch zwei, gibt es auch einen Werbeblock am Schluss, also beziehungsweise Veranstaltungshinweise. Ne? Einmal auf den 6. bis 11. Mai, das ist eine Kooperation mit dem Trickfilm-Festival, das auch hier, habe ich oben schon gesehen, auch beworben wird. Ja, eine Veranstaltung, es soll, auch das werden wir in Zukunft thematisch, glaube ich, ein bisschen mehr adressieren, weil es nicht hinreichend gemacht wird, meines Erachtens nach. So der ganze Themenblock Games und Datenschutz. Das sind nicht immer nur junge Menschen, die gamen, aber gerade in diesem Bereich, glaube ich, da gibt es durchaus auch Beratungsbedarf beim Datenschutz und auch bei den Unternehmen, was geht und was nicht geht, ob das jetzt Mobile Games sind oder das, was man für PC oder PlayStation und Co. bekommt. Und dieses Thema wollen wir dann auch in Zukunft ein bisschen mehr aufgreifen und das tun wir unter anderem am Samstag, den 10.05. in einer Veranstaltung. Da geht es um Datenschutz, Informationsfreiheit, die 6. IFG Days, eine Veranstaltungsreihe jetzt schon zum 6. Mal. Diesmal sind wir in Esslingen, wir waren schon in Freiburg, das heißt, wir touren da ein bisschen durchs Ländle. Und die 6. IFG Days 2025, da geht es um KI und Informationsfreiheit, also nicht KI und Datenschutz, sondern mal die andere Seite, KI und Informationsfreiheit. Wo kann das denn helfen? Wenn zum Beispiel KI automatisiert schwärzt, dann kann man Dokumente vielleicht leichter in Transparenzportale einstellen. Und wenn man das kann, dann ist vielleicht die Informationsfreiheit und die Transparenz gar kein Stress mehr, sondern sie wird automatisiert und dann funktioniert es vielleicht. Darum soll es gehen in Esslingen im Juni. Ja, damit wäre ich durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt sehr gerne Fragen.
Genau. So, hallo hier. Und zwar, meine Frage geht Richtung Gesundheitssystem. Habe ich irgendwie in den letzten Jahren ziemlich viele interessante Erfahrungen gemacht. Und eine Frage, die mich so beschäftigt. Eine Praxis hat gesagt, Faxgeräte sind nicht mehr erlaubt wegen einem Datenschutzgrundverordnung. Und da wollte ich mal fragen, wie stehen Sie dazu? Weil im Gegensatz zu E-Mail, wo es vielleicht über Server geht, wo mitgelesen werden kann, ist ja das Faxgerät eigentlich eher noch eine zwar veraltete, aber dafür eine relativ datenschutzfreundliche Technologie.
Ja. Ja, also das Faxgerät hat vor allem ein Problem, ist der Endpunkt. Ne? Und der Endpunkt ist, es steht halt irgendwo und dort ist ein freier Zugriff theoretisch möglich. Ne? Also von daher kann man zumindest das, was man an anderer Stelle mit Verschlüsselung leisten könnte, nicht eins zu eins abbilden. Und ich würde es schon als tatsächlich veraltete Technik und nicht mehr Stand der Technik sozusagen adressieren. Und von daher, es mag extreme Ausnahmefälle geben, wo Sie eine Notsituation haben und alles ist abgeraucht und nur noch ein Fax geht, mal unterstellt, ja, dann wird man das auch als Datenschützer nicht kritisieren können. Aber vom Grundsatz her ist es eine Technik, die ich mir als Datenschützer in der breiten Fläche nicht mehr wünsche. Deswegen haben wir auch bei der Behörde den Faxeingang sozusagen abgekündigt.
Ich hätte auch noch eine Gesundheitsfrage Richtung Dr. Lipp und ich habe Angst, wenn ich da widerspreche oder das versuche, dass ich eigentlich keinen Zugang mehr habe zu Krankenhaus-, Gesundheitspraxisdienstleistungen.
Ja, das ist auch wieder ein Metathema, das uns tatsächlich auch noch befasst. Aber ich versuche es jetzt mal, soweit ich dazu Aussagen bei zum Teil laufenden Verfahren, auch nicht nur im Ländler, sondern auch bei den Kollegen, sagen kann, dass das Grundsatzproblem, das dahinter steckt, und das ist an vielen Stellen, ist, und das ist übrigens auch ganz interessant hier in der Lektüre, dass Sie sagen, Digitalisierung only. Ne, dass sie also sagen, es gibt bestimmte Verfahren, die nur noch in einer bestimmten Form vollzogen werden, weil sie dann effizienter sind, um das mal einfach zu sagen. Und dann ist die Frage, wenn man das nicht möchte, welche Alternativen hat man? Ja, wenn sie auch zum Beispiel ihre Bahncard nicht mehr ausdrucken können. Ne? Das ist ein ähnliches, verwandtes Problem. Es halt nur eine Bahn gibt. Bei der Fernstrecke von Hamburg nach München. Dann ist es eine Frage, wie viel analog lassen Sie noch zu? Oder beziehungsweise der was heißt Daseinsvorsorge eigentlich? Und wie viel Wahlmöglichkeit lässt man zu? Zunächst mal muss man schon zur Kenntnis nehmen, Sie haben natürlich, wenn Sie Digitalisierung betreiben, jetzt aus Sicht dessen, der etwas anbietet, wenn Sie zwei Verfahren anbieten müssen, was Digitales und was Analoges, dann ist das immer ein Problem, weil Sie müssen zwei komplette Kanäle sozusagen betreiben und das Stress, das Arbeit, so. Sodass also der Ökonom wahrscheinlich sagen würde, nee, wir entscheiden uns dann, nur dann funktioniert es, sagt Ihnen der Ökonom. Aber der Grundrechtsschützer sagt, naja, ich kann nicht komplett ausgeschlossen werden, weil vielleicht habe ich es mir ja nicht ausgesucht. Vielleicht kann ich ja den digitalen Weg nicht beschreiten, weil ich kein Endgerät habe, weil ich zu alt bin oder weil ich einfach nicht will. Ja, und welche Alternativen habe ich? Aber das müssen Sie dann wirklich auch sauber ausbuchstabieren, weil Sie nämlich definieren müssen, für welche Bereiche das gilt. Also was ist Daseinsvorsorge? Ja, oder wenn Sie jetzt einen Anbieter haben, der gibt Ihnen Elektrizität. Und jetzt haben Sie einen Anbieter, der Elektrizität Ihnen bietet und der sagt, ich mache das alles nur noch per Mail und die Rechnung, die verschicke ich gar nicht mehr postalisch, richte dir dein Konto ein und gut ist. Und dann haben Sie einen Wettbewerber, der bietet auch Strom an und der sagt, nö, ich mache beide Wege, aber ich bin halt teurer. Haben Sie dann eine Alternative? Ist das eine Wahl? Ist das eine echte Wahl? Ja, genau. Also, aber darüber muss man streiten und das muss man auch als Gesellschaft tun und dann muss man das gesetzlich sozusagen ausbuchstabieren. Ja? Und politisch ist an der Stelle hier die Ansage digital only. Es soll das heißt, man bekäme auch vor Ort geholfen, wenn das nicht ginge. So ist die Formulierung, glaube ich. Aber dann ist natürlich die Frage, was heißt denn das jetzt konkret? Ja? Aber Sie sprechen ein Metaproblem an, tatsächlich. Und wenn mein Arzt des Vertrauens, das ist ja auch, jetzt gibt es vielleicht ganz viele Augenärzte, aber ist halt jetzt nur ein Guter. Und dieser eine Gute, der hat halt nur mal dieses Adresssystem, oder beziehungsweise, dass ich halt nur einen Termin kriege, wenn ich mich da einlogge. Habe ich dann eine Wahl? Ja.
Darf ich? Ich habe noch eine Frage, und zwar zu dieser Bäderüberwachung, was Sie angesprochen haben. Davon habe ich auch schon gehört, und mir hat man gesagt, dass man auf diesen Kameraaufnahmen nichts erkennt, dass die nur Bewegungen aufnimmt, und da muss da dann erkannt werden, je nachdem, wie dieser Mensch sich bewegt, dann der Alarm auf diese Smartwatch losgeht. Aber es sind keine auslesbaren, also erkennbaren Menschen auf den Aufnahmen.
Keine fotorealistischen Aufnahmen. Genau. Ne? Also das muss man sich tatsächlich angucken. Da kann ich jetzt auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil da noch Verfahren laufen. Mhm. Aber vom Grundsatz her, bei der Technik, es kommt drauf an. Ja? Sagen die Juristen immer, schon klar. Aber sie können theoretisch einen Bewegungsablauf dadurch erfassen, indem sie skelettisieren. Also das heißt, also sie haben nur bestimmte Punkte. Dann wird also nur ausgewiesen, da ist ein Ellenbogen und dann gibt es da noch ein Handgelenk und das bewegt sich so und so. Und jetzt sieht es irgendwie aus, als würde jemand ertrinken. Wobei da immer der Glaube ist, dass Menschen so ertrinken, weil sie dann, tun sie nicht, sie gehen einfach unter. Also gerade Kinder, die ertrinken leise. Da passiert nichts, die gehen einfach unter. So, nochmal ein anderes Problem. Aber so kann Technik funktionieren, und da muss man aber dann genau im Maschinenraum gucken, wie ist es denn in dem Fall? Ja, werden vielleicht doch fotorealistische Bilder benutzt, weil es vielleicht Konstellationen gibt, wo die Techniker dann sagen, nur die Punkte reichen mir nicht. Ich brauche doch noch mehr Informationen. Ja? Oder ich brauche vielleicht, ist in den Verfahren nicht so, das ist jetzt hypothetisch, ich brauche auch einen Gesichtsausdruck, in dem ich zum Beispiel Angst erkenne oder nicht Angst erkenne oder Freude. Vielleicht machen die nur Spaß, die tun nur so. Ne? Also das heißt, man muss sich das tatsächlich genau angucken. Ja.
Nochmal eine Anmerkung zu Ihrem Arztbeispiel. Vielleicht ist er der beste Arzt, weil er digitalisiert hat und deswegen effizient ist und sich um seinen medizinischen Kram nur noch kümmert. Aber wie es halt so ist, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ja. Jetzt zu meiner Frage. Wenn ich auf meinem iPhone eine App lösche, sagt er mir ja, Achtung, wenn du die jetzt löschst, dann sind deine Daten weg. Jetzt frage ich mich gerade, wenn da serverseitig Daten liegen, löscht er die automatisch? Muss ich das extra auch noch abbestellen oder kann ich annehmen, dass er die mitlöscht?
Das sind jetzt mehrere Probleme, die Sie ansprechen. Okay. Ne? Müsste man sich auch konkreter anschauen, aber grundsätzlich ist immer die Frage, was heißt denn löschen? Ne? Also so, und da gibt es einen Sprachgebrauch, einen allgemeinen, und es gibt aber auch ein rechtliches Löschen. Und ein rechtliches Löschen, dann ist es tatsächlich weg. Ne? Also wirklich gelöscht, auch bei irgendwelchen Backups, die möglicherweise automatisiert irgendwo laufen, keiner weiß es. Das wird man sich dann bei Ihnen ganz genau angucken, ob es wirklich gelöscht ist. Aber gerade bei den Geräten, die Sie ansprechen, die zum Teil per Default auch serverseitig Backups machen, wenn Sie das dann nur lokal löschen, ist es vielleicht auf dem Backup in der Cloud möglicherweise auch noch drin, und Sie müssen auch da nochmal gucken, ob es da wirklich auch weg ist. Das ist richtig. Also muss man sich genau angucken. Gibt es verschiedene Ausgestaltungen. Ja.
Hallo. Erstmal vielen Dank für den umfassenden Einblick in die Tätigkeit. War ein schöner Vortrag. Mich würde interessieren, ich habe das Gefühl, bei dem ganzen Thema Datenschutz, da ist man immer so ein bisschen beim Kampf gegen die Windmühlenflügel. Also man reguliert hier, dann wird wieder irgendwas Neues gemacht, dann muss man dort wieder regulieren. Ich persönlich bin da so ein bisschen, komme da verloren vor. Wenn ich jetzt irgendwie heutzutage über die Straße laufe und da fahren zwei Teslas um mich rum, dann habe ich das Gefühl, Elon Musk guckt mir gerade in die Schuhe, und da kriege ich persönlich, wenn ich es mal so derb ausdrücken darf, das Kotzen. Und ich habe das Gefühl, wir haben keinen Ansatz, um dem mal andersrum entgegenzutreten. Also wir sind immer nur hinter dem Datenschutz hinterher, und ich denke mir schon lange, müsste man das nicht mal andersrum aufziehen und sagen, wir haben so eine Art Recht auf Anonymität oder Recht auf Privatsphäre, wird sowas irgendwie gedacht, wird das schon gemacht?
Oh, die Rechte haben Sie. Das ist die gute Nachricht für heute Abend. Die haben Sie längst. Ne? Es gibt ein Recht auf Anonymität, übrigens kein unbegrenztes, Es gibt Bereiche, da können Sie wunderbar anonym sein. Ne? Sie können sich wunderbar anonym bei einem Bäcker morgens ein Brötchen kaufen. Niemand wird Sie fragen. Und wenn er Sie fragt, dann sagen Sie, ich gebe dir 50 Cent. Mehr sage ich dir an der Stelle nicht. Und es gibt andere Bereiche, da dürfen Sie nicht anonym sein, wenn Sie ein Grundstück kaufen, ne? Und einen Bankkredit aufnehmen. Da wird die Bank möglicherweise wissen wollen, wie Sie heißen. Ne? Aber das Recht an sich gibt es. Und Recht auf informationelle Selbstbestimmung gibt es auch. Ja? Ist aber auch nicht unbegrenzt. Ja, sondern es gibt Kontexte, deswegen ist es ja oft so kompliziert, dass man dann sagt, naja, in manchen Situationen wäre es dann aber schon gut zu wissen, wer was gemacht hat, oder wenn es ein Straftäter ist, dann müssten zumindest die Polizeibehörden es ja wissen. Das heißt also, da wird dann immer abgewogen und fein gesteuert. Das Problem, das Sie ansprechen, das ist tatsächlich so. Und ein bisschen laufen wir immer hinterher. Als Datenschützer, ja, übrigens aber auch als Juristen, als Rechtssetzer, der Gesetzgeber läuft im Grunde auch immer nur hinterher. Ja, und es ist viel, ja, zweischneidig. Also man kann jetzt natürlich denken, das könnte man nur dann abschaffen, wenn man irgendwas sehr totalitär denkt, ja, dass man also immer schneller wäre. Und das wäre mir auch nicht recht. Insoweit ist es wahrscheinlich, gehört zum System dazu, dass eine technische Entwicklung meistens eigentlich immer schneller ist als die Regulierung. Das ist so. Und mit KI wird es sogar nochmal zunehmend immer schneller. Und wir, ja, also es wird zunehmend schwierig, da am Ball zu bleiben. Aber dann ist immer die Frage, was ist die Alternative? Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel, oder ich mache es noch deutlicher, wo die Probleme liegen. Ein Gesetzgebungsverfahren dauert. Ja, dann haben Sie, nehmen wir mal nur das Nationale, ja, dann haben Sie den Bundestag, dann irgendjemand bringt einen Vorschlag ein, ja, dann gibt es Lesungen im Bundestag, muss man abstimmen, muss man den Bundesrat, also die Länder auch noch beteiligen. Das Verfahren dauert. Ne? Selbst wenn Sie da Druck drauf geben, geht es trotzdem nicht in 3 Tagen. Das heißt, das ist so bei einem Gesetzgebungsverfahren. Und jetzt können Sie sagen, ach, es gibt aber so Bereiche, da geht es schneller, nämlich mit Verwaltungsverordnungen. Wenn Sie da, also wenn die Exekutive was macht, dann muss man ja keinen Parlamentarier fragen, dann ne, so irgendein Ministerium macht eine Verordnung, geht viel schneller. Könnte man sagen, dann macht doch alles mit Verordnungen. Dann könnten Sie aber die ganzen schönen Grundrechtseingriffe alle per Verordnung machen, will auch keiner. Sondern die wesentlichen, wenn es um Grundrechte geht, das soll doch bitte der Gesetzgeber machen. Ja? Und von daher sind Sie dabei bei Design so ein bisschen langsamer. Was man jetzt versucht zu machen, so ein bisschen zu mischen, dass man sagt, die großen wichtigen Sachen regeln wir im Gesetz und dann so technische Fragen, das leiten wir dann ab in der Verordnung, die man schneller ändern kann. Deswegen hat die KI-Verordnung auch so viele Anhänge. Ja, dass man dann sagt, naja, also wir haben uns jetzt auf den Text geeinigt, alles gut, hat ewig gedauert, bis wir das ausverhandelt hatten. Aber was jetzt genau Hochrisiko-KI ist und so, und das machen wir mit den Anhängen und können möglicherweise das schneller ändern. Also da versucht man jetzt schon so eine Mischform zu machen, aber wir sind immer langsamer als die Technik, das ist so.
Hallo, zu dem Schwimmbadbeispiel nochmal zurückkommt. Sie hatten gesagt, dass am Anfang vielleicht doch der Gesichtsausdruck noch genommen wird, um zu entscheiden, ist Spaß oder Ernst.
Und ich habe, es war ein hypothetisches. Also ich habe nicht
Ich, in der Hypothese möchte ich einfach nur weiterbleiben, um mal eine Einschätzung von Ihnen zu bekommen. Sagen wir mal, das wird an der Stelle erfasst, an der allerersten. Und dann gibt es ja in diesen IT-Systemen häufig so viele Schleifen und Systeme und Stacks und so. An welcher Stelle würden Sie sagen, okay, bis dahin wäre ich bereit, das zu akzeptieren, aber ab da müsste es irgendwie weggeschnitten werden, also im Datenfluss? Oder würden Sie gleich beim Eingang sagen?
Ja, also ich würde erstmal die Frage stellen, wie viel Eingang brauche ich denn? Ne? Also brauche ich es wirklich fotorealistisch überhaupt für das, was ich machen will? Ja, dann wird es schon viele Konstellationen geben, wo ich das Vollbild sozusagen gar nicht brauche. Ne? Ein schönes Beispiel ist auch am Flughafen. Wenn Sie sich dort, ganz früher hat man mal Nacktscanner gesagt, aber ja, Stuttgarter Flughafen, ne, dann werden Sie ja da, müssen Sie ja in diese Box und dann werden Sie aufgenommen und das ist auch nur ein Strichmännchen zum Beispiel. Ne? Also da brauchen Sie fotorealistisch nicht wissen, wie der aussieht. Sie wollen ja nur wissen, ist da eine Waffe oder nicht. Ne? Also das heißt, ich würde vorher schon gucken, wie viel brauche ich denn unbedingt. Ne? Und dann sprechen Sie schon was an, was man auch zum Teil bei der Videoüberwachung sich genau angucken muss, wie hoch ist die Auflösung. Ja, und wenn die Auflösung, wenn es sehr pixelig ist, ja, dann können Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel aufnehmen oder Sie wollen wissen, bei einem öffentlichen Platz, wie ist ein Besucherstrom? Also Sie wollen einfach nur wissen, ist es da voll Also stressen die sich, weil kein Platz mehr ist? Oder ist da genug Platz? Dann brauchen sie auch nicht fotorealistisch. Und dann können sie die Auflösung so ziehen, dass das sehr, sehr pixelig ist. Und dann können sie fast schon sagen, es sind fast schon keine personenbezogenen Daten mehr, weil man nämlich nicht erkennen kann, wer die Pixel sind. Ja. Das heißt, und das müssen sie für jeden technischen Vorgang jeweils ausbuchstabieren. Macht natürlich auch Arbeit, aber ist, glaube ich, eine gute Idee, das so zu tun. Ja.
So, jetzt heim. Meine Frage wäre, in den USA gibt es dieses Modell, dass Straftäter zum Beispiel frei im Netz nachgoogelbar sind. Ja. Gibt es denn solche ähnlichen Überlegungen nicht auch in Deutschland, dass man dann zum Beispiel Straftäter, die Kindesmissbrauch, Vergewaltigung oder Körperverletzung begangen haben, dann auch irgendwie offen für die Bürger ins Netz gestellt werden?
Mhm. Diese Überlegungen gibt es in Deutschland ganz bestimmt an vielen Stammtischen. Aber unser System lehnt das ab. Ja? Das ist auch im Prinzip eine Abwägung, die sie treffen, die letztlich auch mit einpreist ganz verschiedene Aspekte. Ja? Also wie sieht es aus, hat der Straftäter bei der ganzen, wie schlimm die Tat auch ist, möglicherweise trotzdem in Anspruch, irgendwann resozialisiert zu werden. Dann können sie sich streiten, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren. Und hat er oder muss er die Möglichkeit haben, irgendwann wieder Teil der Gesellschaft zu werden, weil er es vielleicht auch bereut. Ja? Und wenn sie dann so ein System haben, wo jeder sozusagen gucken kann, ist er nicht mal verurteilt worden vor 10 Jahren, dann würde diese Person nie mehr. Das hat auch was mit Recht auf Vergessenwerden zu tun. Ja? Das hat das Bundesverfassungsgericht auch in vielen Entscheidungen gesagt, dass es ein solches Recht geben muss. Ja? Und dass selbst wenn man was falsch gemacht hat, dass man nicht sozusagen unendlich lange bestraft wird. Und unser System, so wie wir das jetzt austariert haben, würde das nicht zulassen, dass man sozusagen googeln kann, ob der neue Nachbar jetzt ein Straftäter ist oder nicht. Aber die Wertung ist in der USA tatsächlich eine andere. So wie viele Wertungen in den USA andere sind. Auch die Ausprägung der Menschenwürde ist eine ganz spezifische, die wir bei uns anders einfach haben, auch aus historischen Gründen als in den Staaten.
Ich hätte auch eine Frage zu dem Thema Recht zu vergessen. Und zwar, man dreht die Medaille um und sagt, jede Social-Media-Plattform muss standardmäßig nach x Jahren Beiträge löschen und der Nutzer könnte praktisch wählen, nee, meine Posts sollen länger gehen. Gab es dazu schon mal Überlegungen, vielleicht nicht nur in der Behörde, sondern auch bei den Gesetzgebern direkt?
Ja, also die Ideen werden immer mal wieder gebracht und dann am Ende des Tages müssen Sie es ausbuchstabieren. Was würden Sie sagen, wie viele Jahre wollen Sie nehmen, dass das automatisch... Ja, und ja, man kann sich dann auch überlegen, auch nur nach kompletter Inaktivität zum Beispiel, ja, dass man also sagt, also wenn einer wirklich überhaupt nichts mehr macht, dann muss nach 5 Jahren gelöscht werden, ja. Manche Unternehmen tun das, die bilden das sogar ab, dann kriegen sie sogar nochmal von ihrem Account, kriegen sie eine Mail und dann heißt es, oh, du hast jetzt seit 5 Jahren nichts mehr gemacht, weiß gar nicht, ob du dich an uns erinnerst, aber wir werden dein Konto löschen. Und das wäre auch der richtige Ansatz. Ja? Über wie viele Jahre das sein müssen, kann man sich streiten. Aber dass das gemacht werden muss, wenn jemand komplett inaktiv ist, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ja. Aber aktive Überlegungen gibt es nicht oder bestreben, die umzusetzen? Es zu vereinheitlichen und zu sagen, also man muss ja ein Löschkonzept haben. Ja, und dann kann man hier die Frage stellen, nach wie vielen Jahren das einsetzt bei einem allgemeinen Social-Media-Account. Ja, bei einem normalen Social-Media-Account, da gelten dann zumindest keine Aufbewahrungspflichten nach Steuergesetz oder sonst irgendwas, jedenfalls in einem normalen Use-Case. Und dann wird man nach einer gewissen Weise, nach einer gewissen Zeit das löschen müssen, ja.
Ich mag nur kurz eine Rückmeldung zu DocLib mal geben. Also ich habe ein Familienmitglied, noch aus Corona-Zeiten, hat sich da irgendwann ein Zertifikat geholt. Es wurde halt über die abgewickelt. Da kam jetzt irgendwie vor ein paar Wochen eine Mail, wurde nicht benutzt, der Account wird gelöscht. Mhm. Innerhalb von 4 Wochen.
Das ist sehr schnell, ne? Aber ja. auch da, ne? Also jetzt könnte man natürlich, entweder könnte man sagen, man macht jeden Fall mit denselben Fristen, aber je nach Sensibilität der Daten würde ich da also schon auch differenzieren wollen, ne? Ab wann, aber das ist natürlich sehr schnell, ja.
Ich war selber verwundert. Ja. Ja.
Danke.
Sie hatten gesagt, jede Firma braucht ein Löschkonzept. Kann das auch sein, ja, wenn der irgendwann das vergessen hat und es nie löscht, dann löschen wir auch nicht, sondern erst, wenn er auf die Idee kommt, dass es uns doch mal gab und er seinen Account dann selber löscht? Also könnten die das auch, wenn ich es nicht lösche, meinen Account für immer behalten, die Daten?
Da würde Ihnen die Datenschutzgrundverordnung sagen, für immer gibt es nicht, ne, nach der Datenschutzgrundverordnung. Ne? Also auch aus den Grundsätzen schon können Sie rauslesen, ganz vereinfacht, ne? Daten nur so lange, wie sie für einen bestimmten Zweck gebraucht werden. Dann müssten Sie also gut sagen, für welchen Zweck, aber für immer ist an der Stelle schon schwierig. Also das wird man als Social-Media-Betreiber möglicherweise anders sehen und wird sagen, oh, warum? Wir wollen für immer da sein, um euch zu vernetzen. Aber das ist zumindest nicht die Grundidee der Datenschutzgrundverordnung.
Vielleicht noch ein kleines anderes Thema. Wie ist denn Ihre Meinung zum EU-USA Data Privacy Act?
Sie meinen das Data Privacy Framework.
Framework, genau, sorry.
Ja, also die erste, ne, eine Behörde sagt immer, wer ist eigentlich zuständig? Ne? So, und wer ist für die Einschätzung zuständig? Ja, es gibt auch eine Vorschrift 21 BDSG, die sagt, auch eine Aufsichtsbehörde kann diese Frage mal stellen, aber originär zuständig ist die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission trifft die politische Entscheidung, ob ein Framework noch so ist, wie man es sich überlegt hat, so wie es verhandelt wurde. Naja, und wenn wir uns jetzt die Entwicklungen angucken, ich sage es mal so, ich würde keine großen Beträge auf das Data Privacy Framework momentan wetten. Ne? Und gut, jetzt ist die Frage, wann kommt ein solches Verfahren ins Rollen? Es ist ja das ist jetzt sehr stark vereinfacht, Überwachungsgremium. Das sind drei Mitglieder, ja, mehr oder weniger entlassen worden, die klagen auch dagegen. Das ist jetzt die Frage, wie geht es in dem Verfahren weiter? Jetzt kann man die Frage stellen, dadurch, dass die entlassen wurden, ist jetzt schon das ganze Framework nicht mehr tauglich. Dann ist es verschieden, das brauchen Sie Kenner des US-Rechts, die dann sagen, ja, weiterarbeiten kann der verbleibend, ich glaube, die sind zu fünft, so ein bisschen weiterarbeiten können die noch. Und andere sagen, ja, die sind eigentlich jetzt schon nicht mehr arbeitsfähig. Und dann kann man sagen, ja, und selbst wenn dieses Gremium nicht mehr bestünde, was ist eigentlich mit dem Rest? Da gibt es ja noch eine Executive Order. Da hat allerdings Trump schon gesagt, er guckt sich alle Executive Orders seines Vorgängers an und die stehen also alle sozusagen unter eine kritische Beobachtung. Vielleicht, das kann er theoretisch zurücknehmen und dann bleibt vielleicht nicht so wahnsinnig viel davon übrig. Aber das ist, wie gesagt, Entscheidung der Kommission und da werden wir auch, das sind spannende Zeiten, da werden wir wahrscheinlich demnächst Neues zu lesen können, ja.
Ja, ich würde jetzt noch zwei Meldungen annehmen. Der Herr war vor Ihnen.
Ja, die Frage ist, als ich bei einer großen deutschen Firma angestellt war, gab es mindestens einen Fall, das hat ein Bekannter von mir erfahren, hat gemeint, ah cool, du arbeitest bei so und so, kannst du mal einfach meine Bewerbungsunterlagen nehmen, ich schicke dir die mal und du schickst die an die Personalabteilung weiter. Und das Feedback von der Personalabteilung war damals, das kann ich nicht machen aus Datenschutzgründen. Jetzt war das irgendwie eine Ausrede oder was ist ja das Problematische an dem Fall?
Ich sag mal so, also den Fall müsste ich mir jetzt genau angucken, aber dass der Datenschutz auch mal instrumentalisiert wird, wenn man keine Lust auf etwas hat, wäre jetzt nicht das erste Mal. ja, also das würde mich jetzt nicht total überraschen. Ne? Also da muss man sich die genaue Ausgestaltung angucken. Es war zumindest jetzt nicht das normale geregelte Verfahren, wo eine Personalabteilung von einem Bewerber die Bewerbung bekommt. Ne? So, also das kann ich nochmal sagen. Jetzt per Ferndiagnose. Aber ja, der Datenschutz wird gerne auch instrumentalisiert. Ne? Wenn man sagt, nö, ich will jetzt keine Auskunft geben oder ich möchte etwas nicht tun, dann ist es der Datenschutz, ja.
Hallo, schönen guten Abend. Ich habe eine kurze Frage. Es gibt diesen Softwarehersteller Mistral auf EU-Ebene, die sitzen in Frankreich und die bieten auch KI an. Ist es eine Überlegung, dass man hier das auch in Baden-Württemberg eventuell anwenden würde?
Das Mistral, es gibt ein Modell, auch ein KI-Modell von Mistral. Es gibt ja unterschiedliche KI-Modelle. Ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile. Ja, es ist eigentlich ehrlicherweise auch schon nicht mehr überschaubar. Es gibt halt die großen, die überall mehr oder weniger drin sind, ob das jetzt Llama ist, in welcher Version auch immer. Ja, ChatGPT 4.0 oder welcher oder Mini oder das ist und Mistral ist ein Modell, ja, da müssen wir uns wahrscheinlich über Open Source streiten, also was der Begriff Open Source eigentlich heißt, oder ist es Open Weight und so, aber die werden auch zum Teil in Plattformen in Deutschland eingesetzt. Das ist tatsächlich richtig. Und dann müssten sie sich eigentlich dann auch zum Teil angucken, gibt es irgendwelche Informationen zu dem Modell, wie das trainiert wurde oder ähnliches, und das ist bei den verschiedenen Modellen dann tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja, dann heißt es, manche sagen, ja, wir benutzen Common Crawl, oder manche geben Auskunft so ein bisschen zu den Trainingsdaten, aber andere gar nicht. Und für die Datenschützer ist es deswegen relevant, weil sie immer überlegen müssen, es gibt in Anführungszeichen die normalen Daten, aber es gibt auch besonders sensible Daten, Gesundheitsdaten. Ja? Und wenn Gesundheitsdaten betroffen sind, dann haben sie da schon so ein bisschen Bauchschmerzen bei einem Modell, ja? wenn das in großer Weise sich auch aus Gesundheitsdaten speist. Ja. Deswegen würde man schon gerne wissen wollen, wie etwas trainiert wurde. Aber da sind die Hersteller der Modelle zum Teil ein bisschen schmallippig, sage ich mal.
Ja, dann auf ein Schlusswort.
Genau, dann kommen wir zum Ende. Mir gehen unfassbar viele Dinge durch den Kopf. Der Zombie-Vorratsdatenspeicherung. Ne? Also wie oft müssen wir noch nach Karlsruhe damit? Dann, ich setze mich auch sehr dafür ein, dass es immer noch nicht digitale Alternativen gibt. Ich habe mir meine Bahncard also ausgedruckt und einlaminiert, also Bastelarbeiten für die Bahn gemacht. Und ich, weil ich ja auch in der IT arbeite, ich denke immer den Fehlerfall mit. Ich möchte auch nicht alles an ein Smartphone hängen, denn einer lieben Freundin ist letztens ihres abhanden gekommen. Es ist Gott sei Dank nicht geklaut worden, es fand sich wieder ein, aber bestellen Sie mal ein neues Smartphone, wenn der zweite Faktor für sämtliche Zahlungsmöglichkeiten auf dem eben verschwundenen Smartphone sich befindet. Ne? Also immer mal so Dinge tun. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Es war ein fantastischer Vortrag.
Vielen Dank.
Und bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie so zahlreich bei uns waren. Das ist sehr, sehr schön, dass es mal so voll ist bei uns. Wir können uns wiedersehen am 8. Mai. Da wird Christian Wege bei uns sein. Er spricht darüber: Software-Stücklisten in der Praxis, Transparenz und Effizienz auf Knopfdruck. Also ein ganz anderes Thema, was auch andere wahrscheinlich interessieren wird. Aber ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Und für heute kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.
Tschüss.